Mika gewinnt den Ironman 70.3 Zell am See und zeigt allen anderen die Grenzen auf. Apropos Grenzen, die Grenzen hat mir der Ötztaler Radmarathon aufgezeigt. Und im Gegensatz zu Mika hatte ich alles andere als einen Sahnetag und es wurde richtig lang und richtig zäh. Und um diese zwei Themen geht's in der neuen Folge Buddy Talk. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, Mika hat das in einer Souveränität wegmoderiert und das Ding in Zell am See wirklich nach Belieben dominiert. Und er nimmt uns so wirklich auf eine ganz große Runde mit durch seinen Tag. Und auf diese Runde nehme ich euch auch mit durch meinen sehr langen, sehr qualvollen und sehr schmerzhaften Tag beim Ötztaler Radmarathon. Was ist sonst noch am Wochenende passiert? Erstmal gibt es die Ergebnisse vom 70.3 Zell am See. Caroline Pohle gewinnt das Rennen vor Grace Thack und Laura Matzen. Daniela Kleiser wird Siebte, Lena Meisner 12., Laura Jansen auf Platz 13, Kathi Wolf auf Platz 15, Stefanie Wunderle Platz 19, auf Platz 20 Tina Christmann. Daniela Bleimel steigt leider wegen Rückenproblemen aus. Das Männerrennen hat gewonnen, wie gesagt, Mika Not vor Jelle Gehns und Gregor Payet. Tom Hug wird Vierter, Jan Strabmann 5., Jonas Hoffmann 7., Yannick Schaufler auf Platz 8 vor Flo Angert auf Platz 9. Yannick Stoll wird 12., Nils Huckschlag auf Platz 15, Magnus Männer auf Platz 18 und Max Sperl auf Platz 19. Sowohl Magnus als auch Max haben beide eine Zeitstrafe kassiert. Nico Mann muss leider wegen einfach Schwäche und hat sich irgendwie nicht gut gefühlt, lief irgendwie nicht so rund bei ihm, dass er dann auch vorzeitig beenden. Wir haben paralympisches Edelmetall. Gleich dreimal. Max Gehlhaar gewinnt Silber bei den Paralympischen Spielen in Paris. Martin Schulz Bronze und Anja Renner auch Bronze. Das läuft doch wie geschmiert. Wir haben schon Kontakt mit Max Gehlhaar. Wir haben ihn auch direkt hier in den Podcast eingeladen und sieht ganz gut aus, dass das was wird. Also haben wir bald paralympisches Silber hier im Podcast. Wir hoffen, das klappt auch ganz zügig. Die T100 Ibiza hat ihre Wildcards bekannt gegeben. Julie Deron, Caro Pohle und Sara Perez-Salah bei den Frauen und bei den Männern Kyle Smith, Juri Keulen und Mika Not. Das sind doch wunderbare Nachrichten, dass sowohl Caro Pohle als auch Mika Not jeweils was aus deutscher Sicht da am Start haben. Ich habe letzte Woche erzählt, dass Patrick Lange sich von seinem langjährigen Coach Björn Giesmann getrennt hat und da gibt es auch schon einen Nachfolger. Patricks neuer Trainer ist Ben Reszel. Ben ist auch Trainer von Mika Not. Und präsentiert wird die Folge heute von der Koro-Drogerie. Vielen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle. Und wer immer noch nicht weiß, was die Koro-Drogerie ist, ich erkläre es euch. Kurz und knapp gesagt, das Schlaraffenland für alles rund ums Thema Essen. Von früh bis spät. Mein Frühstück besteht tagtäglich fast zu 100% aus Sachen der Koro-Drogerie und dann tagsüber gibt es immer irgendwelche Snacks. Die Koro-Drogerie hat auch alle möglichen Superfoods, Supplements. Kochen und Backen ist auch zu Hause bei der Koro-Drogerie und ich würde mal sagen, es gibt weit über 1000 Produkte, ohne dass ich da irgendwelche genauen Zahlen weiß. Aber das Besondere daran ist, es gibt alles in riesengroßen Großpackungen. Es gibt Kilosäcke Datteln, es gibt 2,5 Kilo Säcke Haferflocken, sämtliche Nüsse, die ihr euch irgendwie vorstellen könnt, gibt es alle in Kilosäcken. Das heißt, es spart einfach Verpackungsmüll und ihr könnt mit einer ganz großen Koro-Bestellung euch wirklich für eine ganz lange Zeit eindecken für genug Sprit im Training. Und wir schauen uns mal noch ganz kurz die Trockenfrüchte der Koro-Drogerie an. Es gibt gefriergetrocknete Erdbeerscheiben, es gibt Bananenchips, es gibt getrocknete Apfelringe, es gibt Ananasringe, es gibt gefriergetrocknete Erdbeeren, gefriergetrocknete Himbeeren, es gibt gepuffte Mango. Viele dieser Sachen gibt es auch mit Schokoüberzug, dann ist es noch leckerer. Und. Es gibt unendlich viele richtig geniale Sachen, die es sonst im Supermarkt vielleicht auch nicht so gibt. Also schaut euch die Welt der Koro-Drogerie an, habt da mal ganz viel Spaß beim Shoppen, stöbert euch da mal durch. Und damit ihr auch was sparen könnt, gibt es mit dem Code BUDDYTALK 5% auf euren nächsten, ich sag mal, Speisekammer-Refill bei der Koro-Drogerie. Viel Spaß beim Essen und Naschen. So, da sind wir doch alle.
Yes. Mega, Glückwunsch.
Da sind wir doch alle.
Sind wir jetzt hier auf dem Weg. Selten so ein langweiliges Rennen gesehen. Aber krass. Aber wirklich krass.
Ja, nee, war gut.
Ich hab vor dem Hügel, als es ein bisschen hektischer wurde, noch zu Sarah gesagt, Mika ist zu schwer, um da hochzufahren. Und dann fährst du los und gefühlt nach einer Minute ist keiner mehr dabei.
Ja, also unten raus dachte ich schon, dass ich vielleicht erstmal gappen kann. Aber als dann Jelle noch dran war, kurz, wo es ja richtig steil wird, dachte ich auch, oh fuck, jetzt attackiert er bestimmt drüber. Aber ja, Masse ist Macht, manchmal.
Ja, obwohl das gleich quatschen, ne?
Ja.
Ja, wir können doch einfach direkt hier so Vollgas reingehen. Also von meiner Seite aus müssen wir da jetzt auch nicht hier eine inoffizielle oder offizielle Runde drehen oder whatever. Also wir können doch einfach, lass doch einfach so weitermachen.
Ja. Also Mika.
Ja, Mika. Ich habe also auch natürlich von meiner Seite noch ganz offiziell auf diesem Weg. Richtig geil, herzlichen Glückwunsch. Das war die beste Nachricht meines Tages gestern. Und ich habe unter irgendeinem Ironman Reel oder keine Ahnung was nur gelesen, Mika Not is him, he is him. Und Junge, ich habe nicht so viel gesehen, so ein paar Zusammenfassungen und ein paar Sachen mir jetzt noch angeguckt. Hast du mal ganz solide wegmoderiert.
Ja, ich muss jetzt mal von Project News, war das, von Kai, muss ich erst mal selber nachgucken, was das überhaupt genau bedeutet. Aber als ich dann gesehen habe, hatte ich auf jeden Fall auch echt geil angefühlt die ganze Zeit und einfach brutal Bock gemacht insgesamt.
Ja, nice. Und ich habe davor gesagt, komm, du brauchst noch ein geiles Ergebnis, dann klappt das mit Ibiza auch. Das ist ja, wurde ja davor auch schon, der Drops ist ja auch schon gelutscht, also Wildcard für Ibiza steht auch. Und dann lass einfach mal, komm, wir gehen direkt ins Rennen Zell am See rein, ohne da jetzt irgendwie lang Faxen zu machen.
Ja.
Nimm uns mal mit, wie lief der Tag, wie lief's Wochenende, wie war es direkt aus der Höhe runterzukommen? Ja. Einfach mal von A bis Z, kleine Erlebniserzählung.
Jo. Ja, nach Zell bin ich dann am Donnerstag, glaube ich, gekommen und ja, habe mich, oder vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter zurück, so am letzten Wochenende hatte ich nochmal die letzte härtere Einheit in der Höhe, gerade auf dem Rad so, wo man es dann ja doch relativ easy halt immer vergleichen kann mit dem Wattwerten und mit dem Gefühl. Oh, und da muss ich schon sagen, habe ich mich schon einfach, also ich konnte halt so Werte treten, wo ich halt wusste, okay, da werden die meisten halt auf C-Level drüber froh. Und ich habe es am Col d'Isoran gemacht, was halt so zwischen 2 und 2,7 war. Also bis auf 2700 Meter Höhe und habe mich halt echt immer noch gut gefühlt. Beim Laufen, ich laufe im Training immer ohne Uhr so. Von daher wusste ich nicht, wie schnell das ist. Aber es hat sich gut angefühlt. Von daher war ich da auch relativ selbstbewusst, was das angeht. Klar, ich wusste jetzt nicht, wie es dann ab Kilometer 15 ungefähr halt wird. Trotzdem war ich zuversichtlich, weil ich meine, in San Francisco hat es ja auch schon gut geklappt und dann die letzten 3 Kilometer dachte ich, werden dann auch schon noch. Ja, und genau, dann war ich seit Donnerstag in Zell am See und habe mich auch unten direkt gut gefühlt. Ich habe halt jetzt nicht noch auf irgendwelche Erholungswerte oder sowas geschaut. Das mache ich jetzt auch nicht in der Trainingsphase. sondern vertraut einfach auf mein Körpergefühl. Aber jetzt nachträglich habe ich mir die Werte mal angeschaut und die waren auch alle echt die ganze Zeit einfach gut. Also da hat so das Körpergefühl mit dem echt gut gematcht. Und ja, fand die Gegend halt auch echt schon richtig cool. Ich meine, ich war halt schon so ein bisschen verwöhnt von Tignes davor, dass ich halt jetzt so nicht so komplett geflasht war, als ich dann da war, weil ich halt einfach schon die Berge und sowas gewöhnt war. Aber trotzdem muss man einfach sagen, eine richtig coole ja, Race-Location. Und auch die Strecken dann waren echt richtig cool. So zum Beispiel beim Schwimmen habe ich manchmal auch so zu Nick Emde, hier kann man eigentlich überlegen, ob man so strategisch einen Schluck Wasser mal trinkt. Jetzt so im Vergleich zur Seine, da halt dann, ja, also das Wasser war halt so klar, da kannst du halt, glaube ich, ja, also da hatte ich wirklich gar keine Bedenken, wenn ich mich da mal verschluckt habe, auch im Rennen dann. Ja, von daher, wohlgefühlt habe ich mich da vorher und ja, war schon echt ziemlich selbstbewusst. Und ich hatte halt wenig Stress vom Rennen, weil Ironman hat's nicht gejuckt irgendwie, dass ich dabei war. Ich hatte auch eine Startnummer 44, ich musste kein Mediazeug oder sowas machen. Also die hat mich irgendwie nicht auf dem Schirm so. Dementsprechend waren die Tage ziemlich entspannt. Ja, und
Aber jetzt
genau.
wollte ich so noch fragen, wenn wir gerade da
Ja.
sind. Das war aber nicht bewusst gesteuert oder so. Also du hast dich rechtzeitig angemeldet
Ja.
und du hast auch jetzt, weiß ich, kein Hotel oder sowas von Iron Man dann bekommen. Also es ist wirklich so, dass sie in der Serie jetzt, ja, doof gesagt, auf die Leute setzen, die in der Serie oder sich quasi der Serie so ein bisschen committen oder da auch mehrmals starten. Weil ich meine, es war ja wirklich auffällig. Also man hat ja von Nico und Strati all mögliche Geschichten über Kaffee, wenn Strati dabei ist. Aber du hast halt wirklich keine Rolle gespielt, auch nicht hier bei der Pressekonferenz. Und da waren ja schon auch ein, zwei, wo man sich dann doch die Frage stellt, wieso bist du da nicht? Aber klar, das scheint irgendwie Policy zu sein, ne?
Ja, denke ich auch. Also nee, ich war richtig angemeldet und so. Ich meine, mein letztes Ironman-Rennen war jetzt halt letzten September, da in Augusta das Rennen. Dieses Jahr halt, ja, wie gesagt, noch gar kein Ironman gemacht. Und ja, anscheinend, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die mich nicht auf dem Schirm hatten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder ob die mich halt dann nicht featuren wollten quasi, dadurch, dass ich jetzt noch nicht damit gemacht habe. Also ja. Keine Ahnung genau, aber ja, mich hat es jetzt nicht gestört. Also war halt so ein bisschen entspannter. Und ja, was halt auch entspannt dann war, war halt dann der Renntag. Das hat ja Simon schon angemerkt, als wir noch kurz telefoniert hatten vorher. War echt super entspannt mit Start um 11 Uhr. Also jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ich fand es eigentlich echt die ideale Uhrzeit so für einen Rennstart. Das heißt Frühstück um 8, man kann da so einigermaßen auspennen. Ich war zwar schon um 7:30 wach, aber habe dann einfach noch eine halbe Stunde im Bett chillen können. Ja, in der ganzen Ruhe gefrühstückt. Ich hatte dann eine Unterkunft 500 Meter vom Schwimmstart entfernt, konnte also dann zum Schwimmstart einfach hingehen. Und ja, der Morgen war schon echt entspannt. Vom Wetter her war es so, dass die Tage vorher echt warm bis heiß war, also knapp 30 Grad. Und am Renntag war dann für irgendwann Regen mit vielleicht sogar ein bisschen Gewitter vorhergesagt. Aber ja, waren halt schon dunkle Wolken am Himmel, aber kam dann zum Glück nichts halt runter. Und das hat es halt auch vorm Start nochmal entspannter gemacht, also ohne Regenjacke oder so ein Zeug darum rumrödeln zu müssen. Ja, ging es halt einfach dann vorm Start da so. So den üblichen Gang. Dadurch, das war halt ein Nachteil, dass ich eben nicht gerankt war da in den Top 10, hatte ich dementsprechend auch nicht das Privileg, halt dann als einer der ersten 10 aufgerufen zu werden und mir im Wasser eine Position zu suchen, weil ich glaube, es waren 60 Leute oder sowas gemeldet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele letztendlich wirklich gestartet sind, aber auf jeden Fall schon ein großes Feld. Und ja, dann wurden halt die ersten 10 Leute aufgerufen, die sind alle tendenziell nach links gegangen. Und ich bin dann nach ganz rechts gegangen, zusammen mit Max Sperl, Yannick Schaufler und Gregor Payet. Von daher war ich auch in der Situation noch ziemlich entspannt und dachte mir, jo, die drei Jungs um mich rum können auch gut schwimmen. Und ja, wir haben uns, ich meine, wir kennen uns ja auch gegenseitig, von daher haben wir uns auch echt gut Platz gelassen, muss ich sagen. Es war schön, war jetzt nicht groß hektisch irgendwie mit irgendwie ziehen oder so ein Scheiß, sondern wir konnten da gut unseren Zug einfach, ist unser Zug dann gut abgefahren. Nur leider war der Zug auf der ganz linken Seite dann doch schneller, muss man einfach sagen. Also Magnus ist halt, also Magnus Männer ist halt nach links gegangen. Der hat da echt ordentlich drauf gedrückt. Ja, und dementsprechend war dann das Schwimmen erst später so entspannt, wie ich es eigentlich haben wollte. Also die zweite Hälfte war schon relativ entspannt, aber die erste Hälfte ja nicht so wirklich. Also ich habe halt so nach 250 Meter mal nach links geguckt und hab dann, weil ich immer dann nach rechts eigentlich atme, und habe da gesehen, oh Mist, die sind doch schon so ja 10, 12 Meter vielleicht vor uns, der Zug da links. Ja, und dann mussten wir halt die ganze Zeit auf dem Gas bleiben bis zur Boje, dass wir halt da nicht dann an Position 15 rumschwimmen, sondern ich glaube, ich bin als Achter um die Boje, glaube ich, geschwommen. Also man ist einfach 950 Meter rausgeschwommen, oben zwei Boje, also ein U-Turn quasi, und dann wieder zurückgeschwommen. Ja, von daher musste ich halt echt bis zur Boje ordentlich draufdrücken, aber dann zurück konnte ich dann zum Glück dann ein bisschen mehr chillen. Leider hat dann Jelle war in Position 5, Flo an 4. Und Jelle hat dann bei Flo abreißen lassen. Das habe ich zwar, das, also das habe ich früh genug gesehen. Also ich hätte da auch rumschwimmen können, theoretisch, aber wollte da jetzt nicht da noch unbedingt die Körner verschießen. Weil ich gesehen habe, vorne sind es halt nur 4 Leute, die da jetzt gerade wegziehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass Strati da dabei war. Wenn ich es in der Situation gesehen hätte, jetzt im Nachhinein, glaube ich, wäre ich rumgeschwommen und probiert an Flos Füße zu gehen. Weil ich meine, dass Flo da nicht abreißen lässt, war mir schon klar. Aber wie gesagt, ich habe Strati in der Situation da nicht erkannt. Und dementsprechend bin ich einfach hinter Jelle geblieben. Dann kam Yannick zum Glück noch rum, Yannick Schaufler, und hat dann quasi die ganze Pace für den kompletten Rückweg gemacht. Und dann haben wir auch nicht viel nach vorne verloren. Ich glaube, wir hatten dann knapp 30 Sekunden auf die absolute Spitze mit Martin Demuth und Magnus und dann irgendwie 15, 20 Sekunden, glaube ich, auf Strati und Flo. Ja, von daher war das aus energetischer Sicht auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aus taktischer Sicht, ja, wie gesagt, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber letztendlich durch einen guten Wechsel war es dann doch gefühlt direkt eine lange Perlenschnur. Und ja, auf dem Rad dann halt habe ich erstmal schon eher drauf gedrückt und habe mich dann so an Position 3, 4, glaube ich, vorgearbeitet. Ey, und da muss ich echt sagen, also man fährt erst so einen super schmalen Feldweg und dann durch so eine Ortschaft, und da war alles noch ziemlich hektisch, und dann fährt man auf so eine relativ große Bundesstraße. Nach ja 2, 3 Kilometern ist man halt auf dieser Bundesstraße. Ey, und dann muss ich echt sagen, mit dem Race Ranger und den 12 Metern, das ist so krass wenig Abstand doch. Also ich habe jetzt mal so nachgedacht, so mein letztes Rennen, wo ich wirklich aktiv eine 12-Meter-Regel hatte, war eigentlich so Gran Canaria. Aber da musste ich auch schon alles von vorne fahren. Von daher ist eigentlich fast schon 3 Jahre her, weil dieses Jahr war halt nur PTO.
War nicht
Letztes
Augusta?
Jahr,
Augusta?
ja,
Augusta
Augusta,
letztes
aber da
Jahr?
bin ich alleine vorgefahren. Das heißt, da
Oh.
hatte ich das
Oh,
nicht.
okay.
Dann dieses Rennen in Frankreich hatte 20 Meter, und 2022 habe ich ja Dallas gemacht, das hatte 20 Meter, und St. George, das hatte zwar auch 12 Meter, aber da musste ich auch alleine fahren, zwar nicht vorne, aber irgendwo halt im Mittelfeld. Ja, und von da war das jetzt das erste Mal, dass ich echt wir waren 20 Leute oder so, dass ich in so einer Gruppe war. Und boah, das hat mich schon ein bisschen
Aber
halt
Mika,
erschrocken.
find ich voll interessant, wenn ich dich mal hier unterbrechen darf. Ich glaube, ohne Race Ranger bist du wahrscheinlich immer Tendenz 15 Meter gefahren. Und jetzt
100
mit
Prozent.
dieser Sicherheit,
Wirklich, wirklich.
also war ja quasi so doof gesagt, die 12 Meter von früher, jetzt die 20 Meter mit Race Ranger. So, weißt du, so ist,
Ja.
ja, also irgendwo wahrscheinlich in der Mitte. Aber
Ja.
jetzt kann ich mir auch so gut vorstellen, wenn du diese Sicherheit hast, dass
Ja.
es diese 12 Meter sind. Boah, dann sorgt es halt wirklich dazu, dass du diese ein, zwei Meter näher ranfährst, weil du
Ja, du
halt genau
kannst,
diesen Punkt
ja.
hast, an dem du dich orientieren musst. Und es
Ja.
ist ja dann noch brutaler, wenn man sich vorstellt, ich meine, 15 Meter ist schon ein krasser Benefit. Dann nochmal 2, 3 Meter, es geht ja auch Tendenz dann, jeder Meter, der näher rangeht, ist ja auch nochmal kriegsentscheidender.
Ja. Ja, voll. Und du kannst ja wirklich damit spielen. Also ist halt so, oh, jetzt bei Ironman, Ich glaube, bei 17 weißt du, Meter, wenn du 17 Meter dran bist, dann fängt es an, gelb zu werden, bis du 14 Meter dran bist. Quasi in der Zone ist es gelb. Und dann wird es blau zwischen 14 und 12 Metern und dann halt rot.
Krass, heißt, du aber kannst, wenn ich jetzt diese Situation, also wo auch ihr dann auf die große Straße gefahren seid und ihr wart ja 15 bis 20 Athleten so plus minus, also es sind ja dann immer mehr von hinten rangefahren. Ich glaube, du warst so der erste Schwung, der rangefahren ist und dann dahinter der Jelly Jeans ist ja noch rangefahren. Und ich bin da ja auch schon mal runtergefahren. Es wird ja Tendenz Richtung Anstieg auch immer schneller. Also ich sage jetzt mal, du hast da bestimmt 50 plus drauf die ganze Zeit.
Ja.
Aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass, also es wurden relativ, also dadurch, dass die Straße so breit ist, waren die Motorräder neben euch und man hat relativ close Aufnahmen gesehen und man hat das Gefühl, alle sind gerade richtig am Arbeiten. Also Nico sah aus, ich meine, okay, der ist danach auch umgefallen, aber auch Flo und alle, die da vorne gefahren sind, die sahen so wirklich aus, wo ich dachte, ey krass, da muss gerade richtig drauf gedrückt werden. Du bist ja dann auch, glaube ich, einmal komplett nach vorne gefahren, ist es ja zwischendurch auch mal gerissen und den letzten Move, den hat dann Flo gemacht, so kurz bevor es in den Anstieg reingegangen ist. Ich glaube, der hat auch wehgetan, weil da vorbeizufahren halt bei 55 und ich hätte jetzt gedacht, so vom Außen, da wurde richtig Rambazamba gemacht, weil alle irgendwie auf Teufel komm raus in den Anstieg reinfahren wollen.
Also für mich
hat es. Ich meine, klar, so du warst natürlich eh in auf einer. Würde ich jemals sagen, du warst ja warst eh auf einer anderen Sphäre unterwegs.
Ich fand es da eigentlich schon ja relativ entspannt und als ich vorgefahren bin, bin ich halt ja halt so gefahren, wie ich auch dann die zweite Hälfte gefahren bin. Also so. Relativ komfortabel, dass ich immer noch hätte noch easy noch mehr draufdrücken können. Aber halt vor allem, als du an Position 3 war, also ich bin dann vorgefahren und dann kamen Strati und Max um mich rum.
Und dann stimmt, war ich die quasi waren, an stimmt, Position die waren noch 3. Vorne, ja.
Genau, und dann sind die halt, also ich war, wie gesagt, nach 3 Kilometern waren wir auf der Hauptstraße, dann bin ich direkt nach vorne gefahren und dann bin ich so 4-5 Kilometer, würde ich sagen, vorgefahren. Dann kamen die beiden rum, da war ich quasi an Position 3 und 1 Kilometer, bevor es in den Anstieg ging, das war so bei Kilometer 16, glaube ich, ist dann Flo halt noch vorbeigefahren. Ja, und als ich an Position 3 gefahren bin, also ich bin halt ohne Powermeter oder Garmin generell gefahren, also habe gar nichts gesehen, wusste halt nicht.
Ach, du hattest diesmal, also du gehst jetzt noch eine Stufe weiter und nimmst gar keinen Garmin mehr mit?
Ja, genau.
Was?
Simon, ich also, du hast dir schon erzählt. Geguckt, so halt immer nur Speed und Distanz und sowas. Und da habe ich mir jetzt halt gedacht, so wieso schleppst du den überhaupt mit? Weil wiegt dann ja doch nochmal 50 oder 100 Gramm.
Ist das auch der Grund, warum du auf dein Visier verzichtet hast?
Na, das ist falsch.
Also ich meine, darunter halt mit 50 km/h, das muss doch in den Augen brennen.
Es geht, also ich bin da irgendwie nicht empfindlich. Das, auch im Training fahre ich häufig ohne Brille, aber es irgendwie stört mich nicht da. Mir tränen auch die Augen nicht bei Abfahrten, auch jetzt auch in Alpen so. Da in Tinne, konnte ich auch alle Abfahrten ohne Brille fahren, ohne dass die Augen tränen. Und ich weiß halt, dass es schneller ist so bei dem Helm bei mir. Ja, und also das war der Grund fürs Visier. Und ja, wie gesagt, also dass ich nicht aufs Garmin gucke oder halt immer nur auf die Geschwindigkeit geguckt habe und Distanz, das mache ich ja eh schon. Und genau, jetzt habe ich mir halt gedacht, so, wozu machst du es dann? Klar, hätte ich dann die Daten, die ich aufzeichnen könnte mit den Sachen, aber ja, letztendlich interessiert mich halt nur, ob ich gewinne oder nicht und nicht halt, wie viel Watt ich dann getreten habe. Und da dachte ich mir, spare ich halt mir noch das Gewicht vom Garmin. Und es hat einfach Bock gemacht. Also keine Ahnung, es hat sich so richtig oldschool angefühlt und einfach halt nur so draufdrücken. Ja,
aber aufgezeichnet also, hast du schon?
Nee, gar nichts. Also
gar ich nicht. Weiß, ich wollte jetzt gar nicht, weil ich will jetzt eigentlich wissen, was du diesen Anstieg hochgefahren bist.
Ja,
weil,
würde ich jetzt
auch ich weiß schon gar nicht, wissen, muss obwohl, sagen, dann kannst du auch gar nicht bei Strava gucken, weiß ich, wie schnell Fred letztes Jahr gewesen ist. Also ja, die doch, haben in also dem Livestream halt sehen, mal gesagt, du warst overall 2 Minuten schneller wie Fred. Also der ist letztes Jahr 2:04 gefahren und du bist 2:02 gefahren. Und das war, glaube ich, der bisherige Streckenrekord. Fred hat das Rennen letztes Jahr gewonnen.
Genau. Ja, genau. Also das kann ich schon ein bisschen, weil Jelle halt hochgeladen hat. Und Jelle ist im Anstieg ungefähr so schnell gefahren wie ich. Also Fred hatte letztes Jahr im Anstieg 31,05, also knapp über 31. Und Jelle hatte, glaube ich, 29,50, also eine Minute 15 schneller. Und ich hatte oben auf Jelle 15 Sekunden Vorsprung. Das heißt, ungefähr anderthalb Minuten schneller den Anstieg hochgefahren. Und dann die Abfahrt muss ich auch deutlich schneller gefahren sein, weil, wie gesagt, ich hatte oben 15 Sekunden. Und bei der nächsten Zeitmessung, die unten war, hatte ich 50 Sekunden oder, glaube ich, sogar eine Minute. Also habe ich da noch eine Dreiviertelminute rausgeholt. Und Jelle ist die Abfahrt, also zumindest dieses technische Stück, glaube ich, auch ein bisschen schneller gefahren als Fred, hat dann in dem Drückerstück halt auch Fred schon verloren. Aber ich sag mal, die Hauptzeit quasi, die ich da auf den Streckenrekord von Fred rausgefahren habe, war am Anstieg und halt auch in der Abfahrt. Und dann im zweiten Teil war ich ungefähr genauso schnell.
Und aber die Abfahrt sah richtig gut aus. Also, ja. Also auch im Vergleich zu Jelle, du hast in den Bildern schon gesehen, dass du besser fährst. Ja. Und ich meine, du hast ja auch, ich meine, Zell am See ist die Centerline ja auch schon dem einen oder anderen mal zum Alter. Opfer gebracht. Ja. Da ist schon der eine oder andere an dieser Regel mal gescheitert. Ja. Und du bist ja wirklich immer genau, ich habe auch gedacht, so, oh, fahr bloß nicht rüber. Mhm. Aber du bist wirklich immer genau an dieser Linie so vorbei. Und du hattest wirklich so, wie du die Kurven genommen hast, immer einen geilen Radius. Ja. Und dann auch teilweise in Position und Jelle hat da hinten halt gearbeitet und du bist da richtig smooth rumgefahren, das sah schon richtig gut aus.
Ja. Aber ja, weißt du, Mika, weißt du, was Jelle da hochgefahren ist an Zahlen? Hat er das, sieht man das bei ihm, wo er hochgeladen hat?
Ja, der wiegt ja 20% weniger.
Ja, genau, ist halt echt die Frage,
ja, aber dann,
wie viel der wiegt so.
Ja, aber dann kann man sich ja ungefähr eine Region ausdenken, wo das ungefähr dann sein müsste bei dir.
Ich würde sagen, du bist 5,5, ich würde schätzen 5,5 Watt pro Kilogramm, irgendwie sowas. Reicht das?
Na, ich glaube, ein bisschen schon noch mehr.
Noch mehr?
Also Fred ist letztes Jahr den Anstieg 3,70 oder sowas gefahren.
Und okay, das ist aber weniger
jetzt halt anderthalb Minuten schneller noch.
Also 5,5 ist schon
richtig viel. Du bist vermutlich leichter als Fred, oder?
Nee,
ich bin schwerer.
Fred ist ja 10 Zentimeter kleiner, ja.
Was wiegst du, Mika?
Ich schätze 77, 78.
So viel?
Ja, guck mal, wie breit ich bin.
Ja. Junge, also nee, du schon. Bist hier.
Nee, wirklich. Also
ohne Scheiß. In meinem Zoom-Fenster ist ein Hochformatbild und da ist das halbe Bild noch frei. Also,
ja,
red mal nicht vom Breite.
Ja. Das ist hier Weitwinkel. Nee,
aber stimmt wirklich so.
Der Breitwinkel.
Also, ja. Ja, also sagen wir mal um die 5,5, aber wie gesagt, ich hätte den Strava KOM, wenn ich hochladen würde. Und das ist ja dann das, was zählt. Aber ja, also noch mal kurz zurück zum Rennen.
Du Arsch.
Also genau, Fred hätte ich das quasi im Anstieg und der Abfahrt auf den Streckenrekord, aber das ist ja letztendlich auch egal. Gestern halt auf das, habe ich da halt, glaube ich, das Rennen halt in der Abfahrt klar vorentschieden. Weil mir war klar, also es war halt eh so, ich bin den Anstieg gefahren, halt meinen eigenen Rhythmus, habe mich auch dann nicht mehr umgedreht irgendwann und habe dann bei der Verpflegungsstation, die war 2 Kilometer vorm Gipfel, da habe ich mich halt einmal umgedreht und habe gesehen, dass Jelle noch dran ist. Und die letzten 2 Kilometer sind halt die steilsten, also es sind die ganze Zeit, also unten ist es vielleicht so 5-6% für so 4-5 Minuten und dann kommen knapp 20 Minuten, ja, wo man die ganze Zeit über 30 km/h fährt eigentlich. Das heißt, es sind dann nur so 4% schätze ich gewesen. Und dann oben raus die letzten 2 Kilometer sind aber nochmal ja, mit über 10% halt richtige Rampen auch so drin. Und ich hatte mich an der Verpflegung halt umgedreht, also 2 Kilometer vom Gipfel und habe gesehen, Jelle ist da. Ja, und ich weiß natürlich, dass er halt ja, wahrscheinlich 15, 20 Kilo weniger wiegt als ich. Und dann dachte ich, oh Mist, jetzt wird er auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht schafft er es sogar nochmal drüber zu attackieren, weil der ist ja viel leichter. Weil ich meine, wenn er bis hierhin dran geblieben ist, jetzt kommt ja eigentlich erst sein Teil vom Anstieg. Aber zum Glück war er anscheinend schon echt ziemlich blau oder ich habe halt doch nochmal was draufgelegt. Also da habe ich dann schon nochmal halt, bin ich nochmal ein bisschen tiefer gegangen und bin dann so 9 von 10 ja, halt an Effort, sage ich mal, gefahren, so internes Gefühl. Und hatte dann oben halt gesehen, dass die Lücke ein bisschen größer geworden ist. Aber ja, ich wusste halt, wenn ich den unten am Anstieg nicht losgeworden bin und dann mit diesen Kack 12 Metern, wird es halt wirklich schwierig, ihn dann noch loszuwerden in dem Flachstück, wenn er halt dann sich einfach nur hinten reinhängt, was ja auch okay gewesen wäre, halt mit den 12 Metern. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, da profitiert er einfach so krass von. Das heißt, ich wusste, okay, ich muss jetzt die Abfahrt stabil runterfahren, damit er halt dann halt unten eben nicht mehr dran ist. Und ja, dementsprechend bin ich halt dann schon zügig runtergefahren, aber jetzt auch noch nicht mit dem allerletzten Risiko so. Vielleicht hätte ich noch mehr Risiko genommen, wenn ich es am Vortag nicht mit Ibiza erfahren hätte, ehrlich gesagt. Also da habe ich schon so daran gedacht, okay, wäre jetzt auch dumm, jetzt sich hier auf die Fresse zu legen und dann irgendwas zu brechen oder sowas. Aber ja, trotzdem hat auf jeden Fall auch das Trainingslager in Tinje nicht geschadet. Und da mal mit ein paar Radfahrern abzufahren, haben wir auch schon mal in den letzten Folgen besprochen, dass das schon nochmal ein ganz anderes Niveau ist. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe auf den Robert Kallin, der übrigens doch gestartet ist, wir hatten ja am Vortag noch, meinte ich ja noch zu euch, dass der, glaube ich, nicht startet, aber da habe ich ja am Morgen in der Wechselzone dann doch gesehen. Und da habe ich mir auch dann schon so gedacht, hoffentlich kommt jetzt nicht der Kallin-Zug dann in dem Flachstück, also auf der zweiten Radhälfte quasi, und fährt die alle jetzt wieder dann an mich ran. Aber ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, dass der auf so einem 5-Minuten-Abschnitt, glaube ich, in der Abfahrt eine Minute 20 oder Minute, fast Minute 30 kassiert hat. Also wirklich brutal. Was? Ja.
Ja, der kam erst so ganz am Ende vom Radfahren hat er seinen Move gemacht. Ich weiß gar nicht, bis wo ist er noch gekommen? Aber nur in die Verfolgergruppe, oder? Ist er noch weitergekommen?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich hatte nach dem Rennen auch mit Nick Emde und Jonas Hoffmann noch ein bisschen gesprochen. Und die meinen auch, er hätte sie am Anstieg überholt. Aber die meinen schon, der wäre richtig kacke runtergefahren. Deswegen habe ich das halt auch mal nachgeguckt. Ja, also zeigt sich halt mal wieder, ist dann halt doch mehr als nur treten, zum Glück. Und deswegen halt auch da wieder war die Radstrecke echt richtig geil. Also hat echt super Bock gemacht. Und genau, als ich halt dann unten war und gesehen habe, okay, ich bin die alle losgeworden, dann ja, hat mir das auf jeden Fall mental auch nochmal einen Push gegeben, weil ich wusste, okay, alleine kommt er jetzt wahrscheinlich nicht dran. Und gefühlt hatte ich halt schon gute Beine, auch wenn ich es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht jetzt irgendwie an Zahlen oder so gesehen habe. Ich habe halt nur gesehen, keiner war mehr dran, also erstmal positiv. Und dann habe ich halt auch da einfach so Ride for Speed gemacht, also habe mich wirklich nur auf den Kurs konzentriert und ja, bin halt einfach da, so schnell es geht gefahren mit so wenig Aufwand wie möglich irgendwie. Und ja, auch da wieder jetzt so im Nachhinein bin ich absolut davon überzeugt, dass es halt gut war, dass ich nicht gesehen habe, wie viel ich am Anstieg halt treten musste. Sonst hätte ich mir vielleicht dann schon gedacht, okay, wer weiß, ob jetzt das Lauf noch klappt oder so. Aber so wusste ich es halt nicht. Einfach halt nach Gefühl gemacht. Und würde ich jetzt auf jeden Fall wieder so machen. Und ja, dann halt die zweite Hälfte konnte ich mich da auf mich konzentrieren, habe halt das Wetter auch schon angefangen zu beobachten, weil gefühlt die dunklen Wolken schon so ein bisschen näher kamen. Und dann war einmal kurz bevor man in die Stadt gefahren ist, so bei Kilometer 60, hat so übelst geprasselt an meinem Helm und da dachte ich, okay, krass, okay, jetzt kommt der Hagel. Weil wie gesagt, es war auch schon halt vorher gesagt, dass es auch richtig regnen könnte. Aber dann waren das zum Glück nur so ein paar Fliegen, die dann da so gegen geflogen sind. Und ja, dann ging's halt weiter und ich bin einfach halt so mein eigenes Ding dann gefahren. Bei Kilometer 65 hatte ich dann das erste Mal Splits nach hinten, weil man muss halt sagen, also die Strecke ist für uns Athleten richtig geil, für Betreuer eher schwierig, weil man sieht dann halt beim Losfahren und dann wieder in der Stadt erst. Ben ist noch mit dem Zug bis nach Kilometer 15 gefahren, aber ich meine, bei Kilometer 15 war jetzt ja eh noch alles zusammen, also das wusste ich auch da noch selber. Von daher hatte ich dann erst den richtig für mich wichtigen Split quasi bei Kilometer 65, dass das 2 Minuten zwei Minuten waren. Aber da wusste ich auch noch nicht, auf wen das war. Und da hatte man bei Kilometer 70 ungefähr, kam dann ein Wendepunkt. Und das ist die einzige Stelle, wo ich mir einen Garmin gewünscht hätte, weil dann hätte ich halt rausstoppen können. Und so, ja, kommt er dir halt irgendwann entgegen. Und das ist halt schon schwierig, so im Wettkampf dann so ein Zeitgefühl zu haben. Wie lange war das jetzt? Und vor allem, da ging es auch so ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Und da habe ich so gedacht, okay, so gefühlt waren es jetzt schon mehr als die zwei Minuten von eben. Aber so richtig wissen tust du es ja halt dann auch nicht.
Er musste halt zählen, Mika.
Ja, ja.
Du bist doch in die Schule gegangen. Du kannst doch bis 200-300 kannst du doch zählen.
Ja, ja, stimmt. Ich hätte irgendwie Atemzüge oder sowas zählen müssen und das mal vorher so ein bisschen kalibrieren, dass ich da so ein Gefühl kriege. Aber ja, also gefühlt waren es ein bisschen mehr als zwei Minuten. Und dann ist mal noch so eine kleine Extraschleife gefahren.
Es waren aber dreieinhalb, glaube ich, oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich drei Minuten. Und dann hatte ich halt bei T2 dann das nächste Mal die vernünftige Splits. Und da waren es, glaube ich, 4:20 oder so. Ja, und das war auf jeden Fall dann eine gute Erleichterung quasi. Dann wusste ich ja, okay, von Kilometer 65 bis Kilometer 90 habe ich jetzt nochmal zwei Minuten halt rausgefahren, ohne dass ich jetzt krass gepusht habe, sondern gefühlt ist da der interne Effort nochmal ein bisschen zurückgegangen, konnte mich halt nochmal gut verpflegen. Was auch cool war, an der Stelle mal Props an Ironman, was eher ungewöhnlich für die ist, dass die Verpflegungsstellen clever platziert wurden, also erstmal...
Ja, es ist wirklich eher... was hast du gerade gesagt, es ist?
Ungewöhnlich.
Genau, es ist ungewöhnlich, dass mal Props in Ironman gibt. Das
stimmt. Aber war die Verpflegung nicht kurz vor dem Wendepunkt? Bei 70?
Ja.
Weil ich habe noch gedacht so...
Über die rede ich auch... Also die meine ich jetzt nicht unbedingt. Die war ausbaufähig. Aber für Ironman-Verhältnis ist es immer noch okay, weil man da ja danach eh bremsen musste.
Also aber hattest du nicht dir die Flasche genommen? Also jetzt, wo du sagst, hattest du nicht die Flasche genommen und die dann im Mund und dann in den Mund gesteckt und dann genau, um die Kurve rum? Hätte man wahrscheinlich auch anders, einfach auf die andere Seite setzen.
Ja, genau. Also ja, die war nicht perfekt, aber wie gesagt, ich hatte schon verstauchte Finger nach Rennen und sowas. Von daher war das jetzt noch relativ harmlos. Und dementsprechend konnte ich da auch von der Verpflegungsstrategie das genauso machen, wie ich wollte. Habe sogar noch, ich glaube, 400 Milliliter mehr getrunken, als ich eigentlich wollte. Aber ja, die ganzen Carbs, ich habe nichts verloren oder so und habe dann kam ich genau auf die Carbmenge, die ich wollte, also 100 Gramm pro Stunde habe ich für das Rennen gemacht. Und ja, habe schon gemerkt, dass das vom Magen her alles easy ist. Und dann, wie gesagt, in T2 gehört 4 Minuten 15 oder 4 Minuten 20. Aber ich habe dann auch gewusst, dass auf Jelle war. Und da, ja gut, wusste ich natürlich schon, dass er einfach schon ein sehr, sehr starker Läufer ist, hatte aber trotzdem direkt auch im Hinterkopf, okay, der hat auf jeden Fall auch schon ordentlich gelitten beim Radfahren, weil wenn der halt, der ist halt echt nicht gewohnt, jetzt so lange, das war halt dann letztendlich auch über eine Stunde, die er komplett alleine fahren musste. Ich hätte schon gedacht, dass die Gruppe um Strati nochmal ranfährt, weil die waren, glaube ich, zu viert oder zu fünft. Aber allein die Tatsache, dass Jelle halt immer noch da alleine war, zeigt ja, dass er schon auch echt stabil gefahren sein muss, weil ich meine, Strati und so, die werden jetzt ja auch nicht komplett rumgeeiert haben, sondern die sind ja auch noch stark gefahren letztendlich. Von daher hatte ich jetzt, ich meine gut, bei über 4 Minuten Vorsprung ist natürlich eh erstmal sehr viel Zeit, aber dann, obwohl es Jelle war, war ich relativ entspannt und bin weniger schnell losgelaufen, als ich es normal gemacht hätte. Vielleicht so ja.
Also du bist 5%. Auch wieder ohne Uhr gelaufen.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Junge, du Junge, das geht nicht in meinen Kopf rein.
Doch, aber ja, beim Laufen geht's, finde ich, ganz gut.
Ja, also beim Laufen brauchst du es eigentlich wirklich nicht. Da macht man, also ich laufe ja auch ein Training ohne Uhr, von daher war es für mich eh komplett easy. Aber beim
Laufen. Zeichnest du im Training dann auch nicht auf?
Doch, das schon, aber ich stecke die einfach hinten in die Hose, drücke auf Start und drücke am Ende auf Stopp. Und
wenn du Programme läufst oder so?
Da habe ich dann die Stoppuhr, quasi einfach eine, den...
Wie so eine Hand, so eine Stoppuhr?
Nur eine, mit nichts in der Hand, aber halt einfach.
Ich seh die auch mit Handstoppuhr. So, ich weiß nicht, beim Leichter, also die Leichtathleten, die machen das ja teilweise immer noch,
stimmt,
ne?
Ja, stimmt.
Also die haben teilweise
stimmt.
wirklich hier so ein Öschi in der Hand
ja.
und dann drücken die selber ab.
Ja.
Ich habe ich auch nee. Hab ich noch nie nachvollziehen können.
Ja, stimmt.
Ja, doch, also bei so, wenn die so 400-Meter-Läufer oder sowas, wenn die so schnelle, kurze Läufe machen, dann ist es ja, also das ist ja dann doch schon viel besser zum Abdrücken, als
dann
auf die andere Hand rüber
zu machen. Aber dann läufst du halt mit 200 Gramm in der einen Seite und in der anderen halt nichts. Also am besten noch hier dieses Bändchen, was dann da irgendwie rumbaumelt.
Ja, da mal ansetzen. Aber ich meine so, ey, Leichtathleten, was die für Flutter-Shirts und sowas anhaben, die haben noch, glaube ich, ganz andere Marginal Gains-Potenziale. Die können da bei uns Triathleten nochmal anfragen.
Vielleicht. Also einfach erstmal T-Shirts ausziehen, ne? Das machen die ja so selten.
Ja. Stimmt.
Kurze Werbung.
Der Berlin-Marathon steht vor der Haustür und es sind noch knapp 3,5 Wochen bis zum großen Startschuss in der Hauptstadt. Und da setzt unser heutiger Werbepartner Blackroll an. Blackroll hilft euch sowohl in den letzten beiden großen Trainingswochen als auch in den Wochen der Erholung und des Taperings, damit ihr sowohl verletzungsfrei erholt und auch topfit an der Startlinie steht. Aber was hat Blackroll eigentlich mit den letzten beiden großen Trainingswochen zu tun? Ist Blackroll nicht einfach nur Faszienrollen und Erholen? Nee, Blackroll ist viel, viel, viel mehr. Ich mache es jetzt gar nicht zu genau, aber es geht ja auch um mehr als nur Laufen. Es geht um Vorbereitung, also Schrägstrich, Warm-up, Erwärmung, Nachbereitung, Cooldown, Mobility und. Und da hat Blackroll wirklich mittlerweile ein großes Sortiment an kleinen Helferlein, die euch da unterstützen. Sei es einfach so Loopbands für eine kleine Warm-up-Routine. Dann gibt ein Stretchband, das euch wirklich für die hoffentlich täglich stattfindende Mobility-Routine euch da ein bisschen unterstützt. Und mein Lieblingstool sind ja die Blackroll Compression Boots. Ihr kennt sie alle, sind so Stiefel, so Beinlinge, die man quasi anzieht und die euch dann quasi ganz einfach gesagt die Beine massieren und die Durchblutung fördern, also Kompressionsstiefel. Und ich liebe diese Dinger. Teilweise liege ich jeden Abend drin, gönne mir so eine richtige Massage damit, ist richtig, richtig geil. Und das Schöne an den Blackroll Compression Boots ist, die sind richtig reisefreundlich. Ich hatte die jetzt auch beim Ötztaler Radmarathon dabei, die haben auch Akku, das heißt, ihr müsst kein irgendwie Stromgerät mitschleppen wie bei vielen anderen, sondern einfach kleine Akkus. Die Dinger passen in eine kleine Tasche, die auch in den Rucksack geht rein und dann sind die richtig, richtig reisefreundlich. Das heißt, ihr könnt euch nach jeder Einheit am Abend damit schön die Beine wieder frisch machen lassen und ihr könnt die vor allem mit auf Rennen und Wettkämpfe überall mit hinnehmen und so auch zum Beispiel zum Berlin-Marathon. Und was ihr auch mitnehmen könnt, ist das Blackroll Recovery Pillow. Ist ja kein Geheimnis, dass ich der größte Fan dieses Kissens überhaupt bin und seit weit über einem Jahr wirklich drauf schwöre und es auch überall mit hinnehme, weil es auch wirklich sehr reisefreundlich ist. Man kann es einrollen, zusammenrollen und dann habt ihr eure optimalen Begleiterchen für jedes Rennen mit dabei. Einmal Erholung für die Beine und beste Unterstützung für den Schlaf. Ich würde mal sagen, wenn ihr gar nicht so genau wisst, was Blackroll euch alles bieten kann, geht mal auf blackroll.com und guckt euch mal so ein bisschen um. Es gibt nicht nur Produkte, sondern es gibt auch einen Reiter mit Wissen, wo ganz viel über Faszien, Schmerzen, Schlaf, Regeneration, Gesundheit im Allgemeinen steht. Es gibt viele wirklich sehr, sehr interessante Beiträge, die für jeden was sind, um sich so ein bisschen weiterzubilden. Und dann guckt euch auch mal im Shop um und vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. Jetzt erstmal gute restliche Vorbereitung für den Berlin-Marathon. Gute Erholung. Kümmert euch um eure Mobility-Routine. Und wenn ihr bei Blackroll so ein bisschen shoppen wollt, haben wir was für euch mit dem Code BUDDYTALK15, alles klein und zusammen, gibt's 15% aufs gesamte Blackroll-Sortiment.
Werbung Ende!
wo waren wir?
Genau. Du warst gelaufen. Beim Laufen.
Genau, und hab dann so, ja, ich würde sagen, 5% weniger Effort bin ich losgelaufen, als was ich eigentlich machen würde. Und beim Laufen war es halt echt super, muss ich sagen, so mit Splits und sowas. Also da, gut, wir waren auch einfach relativ viele. Also zum Beispiel Athleten von Ben waren wir vier, also drei bei Männern, Magnus, Max und ich und die Hannah Berry. Dementsprechend hatten wir halt gut Leute an der Strecke verteilt. Ben hat das ganz gut aufgeteilt, dass wir an verschiedenen Punkten da Infos bekommen haben. Ja, und dann halt generell waren einfach, muss ich auch sagen, echt viele Leute da, die mich kannten und die mir auch echt sinnvolle Sachen gesagt haben. Also manchmal ist ja so, man kriegt einen Split, wo gesagt wird 4 Minuten und dann 10 Meter weiter nur 3 Minuten oder sowas. Aber das war hier zum Glück nicht der Fall. Also das war schon echt alles produktiv, was ich dann Infos bekommen habe. Und dementsprechend wusste ich eigentlich dann, ja, alle 2 Minuten, würde ich sagen, habe ich halt einen Split bekommen auf Jelle und habe halt gemerkt, okay, das bleibt eigentlich immer bei ungefähr 4 Minuten. Am Anfang ist er schon noch schneller gelaufen. Aber das war mir auch klar, dass er tendenziell am Anfang erstmal zulaufen wird. Also als ich losgelaufen bin, war quasi mein Ziel bei Kilometer, also genau bei der Hälfte, bei Kilometer 11, 12 so, dass ich da noch mindestens 1,5 Minuten habe auf Jelle. Und genau, ich bin jetzt so gelaufen, dass ich dann noch ordentlich was hätte drauflegen können, um dann halt ihm nochmal so den Stecker halt dann zu ziehen. Aber ja, der Vorsprung wurde jetzt nicht signifikant kleiner und ab Kilometer 6, 7 würde ich sagen, ist er eigentlich dann relativ stabil geblieben, ohne dass ich jetzt hätte anziehen müssen, sondern gefühlt bin ich relativ konstant gelaufen, habe mir von Mal zu Mal mehr Zeit an Verpflegungen eigentlich gelassen und trotzdem ist der Vorsprung nicht geschmolzen.
Das heißt, du wusstest ab da eigentlich, dass du das Ding machst?
Ja, komm,
du kannst,
nein, komm, also,
Mika, du kannst
kommen. Nee, eigentlich schon zwei Stunden vorher.
Ja. Nee, also das würde ich, also in dem Fall war es jetzt wirklich noch nicht so, einfach aufgrund dessen, was halt letztes Jahr in Vieux-Beaucourt passiert ist, da habe ich mich auch ziemlich lange ziemlich sicher gefühlt, obwohl der Abstand oder der Vorsprung nur bei 30 Sekunden war. Und ja, wie das ja geendet ist, wissen wir ja alle. Und ja, es war halt auch, seit Vieux-Beaucourt waren halt meine längsten Läufe das Ding in Singapur und in San Francisco.
Mika, das haben wir doch letzte Woche extra gepiepst.
Ja gut, aber ich meine, das weiß ja jeder, dass ich da mal 18 Kilometer gelaufen bin.
ja, aber das ist sonst noch nie länger gelaufen.
In Singapur bin ich ja auch nur 17 Kilometer gelaufen. und ja, genau, und von daher war ich mir wirklich nicht hundertprozentig sicher. Also klar war ich mir schon relativ sicher, weil ich, also metabolisch war ich mir 100% sicher. Gefühlt war mein Puls auch super niedrig und sowas. Aber halt rein muskulär und von der Ansteuerung und so wusste ich halt nicht. Ja, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so ein 100% Vertrauen wieder in die Muskulatur. Halt mit dem ganzen Wissen, halt, was mir einfach noch immer an Laufkilometern halt fehlt. Und ja, dementsprechend habe ich so bis Kilometer 18,5, würde ich sagen, gewartet. Und dann war es immer noch 4,5 Minuten. Da bin ich nochmal am Steffen Justus vorbeigekommen. Der hat mir das zugerufen, immer noch stabil so. Und dann war ich mir eigentlich wirklich
sicher. Hast du erstmal einen Kaffee geholt?
Da habe ich erstmal die Haare aufgemacht.
Ja, das war eigentlich meine Frage schlechthin. Also A, stört das nicht? Und B, sag mal, also mir ist es zum ersten Mal so aufgefallen. Also hast du das dann irgendwann aufgemacht? Hat das einen Grund?
Ja, also ich habe einfach dann dieses, ja, ich finde dieses Kühlstirnband schon echt ziemlich hässlich.
Und ah, du hattest halt schon damit erst so drauf.
Ja, genau. Dann wollte ich da das auf dem Zielfoto haben, weil man muss ja schon sagen, dass in Zell am See der Zehnanlauf schon echt saugeil auf diesem Marktplatz deiner Stadt, übelst geile Stimmung, dann diese ganzen Österreich fahren. Und da dachte ich mir, da kann ich jetzt nicht mit so einem hässlichen Stürmer da einlaufen, wenn ich schon mal den Luxus habe und so entspannt mit so viel Vorsprung gewinne, dann kann ich auch ein vernünftiges Zielfoto machen. Und dann, ja, habe ich halt, als ich mir halt wirklich sicher war, habe ich halt dann dieses Kackstirnband abgemacht und die Haare aufgemacht.
Geil, würde ich auch machen. Hätte ich lange Haare und.
Ja, ja. Ja, und dann, wie gesagt, da war ich mir sicher und dann konntest du halt echt genießen.
Geil.
Ja.
Also ich muss auch sagen, dein Zieleinlauf, der war, als hättest du nie was anderes gemacht. Also der war geil.
Ja.
Der hat mir gefallen. Ich finde ja immer, es gibt ja wirklich Leute, die laufen ins Ziel, da denke ich mir so, ja, komm, jetzt freu dich doch mal ein bisschen. Also was ist das? Aber fand ich. Ich bin zufrieden mit deiner Zielanlauf-Performance.
Ja.
Hast du gut gemacht.
Muss ich auch sagen, die jüngere Generation, die ist da deutlich emotionaler wie die Generation, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aktiv ist.
Ja, gut, wobei man sagen muss, so Frodo-Zielanläufe waren schon auch immer geil.
Ja, also schon geil, aber ich bin halt kein Freund davon, wenn es immer das Gleiche ist. Und Frodo war ja schon teilweise halt, schon gecastet. Aber es
ist halt sein Move.
Ja, also es war halt schon, sein Move, klar, ne? Aber es war dann trotzdem so,
weißt du. Finisher Tape nach vorne und ja,
ich meine, halt klar ist dann natürlich auch, wenn man irgendwie 10 Jahre lang 90% seiner Rennen gewinnt, dann ist natürlich wenig Überraschendes. Aber irgendwie ist es doch dann cooler, wenn auf den letzten Metern irgendwas passiert, mit dem man halt nicht so rechnet. Also genauso irgendwie Nico oder so, weißt du, wo du dann auch merkst, weiß ich, nach so einem Zielsprint oder so, wie in Mallorca, das ist dann doch schon irgendwie nochmal ein bisschen geiler.
Ja. Wenn es soweit ist, in 1-2 Jahren, dass ich dann nur noch gewinne, dann frage ich dich nochmal nach anderen
Möglichkeiten. Junge.
Also wen, mich oder
Junge.
Simon?
Also bist du heute mit dem Flieger nach Barcelona geflogen oder bist du schon selber geflogen?
Na.
Ja, gestern Abend noch, oder?
Ja, Junge.
Die Guten fliegen doch direkt nach Hause. Dann so hier Business erledigt und zack in den Flieger und weg. Nur mit seinem, Chat, hier nur mit so einem Make-up-Köfferchen.
Nee, eben gerade erst und heute werde ich gut schlafen, sagen wir mal so.
Nee, Mika, wirklich richtig, richtig geil. So kann's weitergehen. Also wirklich.
Ich weiß gar nicht. Hat
mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
Haben wir schon eine Punktzahl? Wir hatten ja gestern noch die Diskussion mit Sven. Da war ja noch nicht klar, wie stark das Feld gewesen ist. Da war ja alles zwischen 91 und, also ich glaube, mit diesem plus 5% teilweise bis 95, 96 Punkte. Also mit diesem Bonus. Was ja bedeuten würde, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass du irgendwie average 92, 93 Punkte hast und dementsprechend dann neuerdings Richtung Top 10, Top 5 bei also, dem P2E,
PTO-Ranking. Ich habe hier gerade unsere WhatsApp-Gruppe mit Sven offen. Also wenn es mit diesem 5% Bonus-Dingens da stimmt, dann sind es 92,49 Punkte im Schnitt. Und das wäre Platz 5 im World Ranking.
Genau.
Kann man darauf aufbauen, kann man mitarbeiten erstmal.
Genau, da sind die 5%. Ja. Ich glaube, was noch nicht klar war, wie stark jetzt das Feld schlussendlich gewesen ist. Weil da zählen ja verschiedene Faktoren rein. Also kann es auch plus minus, aber wahrscheinlich dann bist du als Sechster.
Ja, also irgendwas verkehrt. Zwischen Platz 10 und 5, sage ich mal. Und für mich halt das Wichtigste einfach. Ja, halt in der Region zu sein und bis zum nächsten Mal Wildcards-Vergabe kommen jetzt ja auch keine großen Rennen mehr. Also Ibiza fällt, glaube ich, dann schon zu spät hin und ja, dementsprechend ist jetzt die Ausgangslage auf jeden Fall top und auch ja für den Rest des Jahres muss man sagen, ich meine, jetzt habe ich 3 echt ja Top-Scores und kann eigentlich bei jedem Rennen halt jetzt nochmal das Singapur-Rennen, was ja auch ein gutes Rennen war, aber ein Häkchen nur 87 Punkte hat, kann ich jetzt noch mal mehr verbessern. Aber ich habe jetzt halt nicht den Druck, dass ich jetzt so einen tiefen 80er-Score oder so noch wegmachen muss. Ja, von daher ist schon echt jetzt eine richtig coole Ausgangssituation.
Was war eigentlich dein richtiges oder dein Ziel für Zell am See? Also war das schon irgendwie, weil es halt jetzt Platz noch war im Rennkalender? Ich meine, du hast jetzt auch schon länger nicht mehr ein Rennen gehabt. Also weil es einfach gepasst hat? Oder hat er jetzt auch, weiß ich, kannst du ja auch Quali nächstes Jahr, ich glaube, es gab schon wieder Tickets für 73 WM nächstes Jahr.
Genau. genau. Also es war ein Mix aus mehreren. Erstmal hatte ich einfach Bock aufs Rennen, weil es war jetzt auch mein erstes Rennen auf den längeren Distanzen, was mal im deutschsprachigen Raum war. Sonst war immer nur im Ausland und meistens echt weit weg im Ausland. Und das muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, war schon echt richtig cool, halt mal ein Rennen im deutschsprachigen Raum zu machen. Wie gesagt, so häufig meinen Namen gehört. Dann fand ich die Strecke cool. Ich hatte überlegt, es war eh so nach der Saisonpause, ich wollte jetzt nicht direkt mit dem T100-Rennen dann irgendwie einsteigen, beziehungsweise ehrlich gesagt mit Ibiza, das kam ja auch relativ überraschend für mich. Und da ist jetzt einfach, war jetzt Zell am See das letzte Goldrennen, was ich hätte machen können bis zu 70.3 WM, wenn ich keine Wildcard mehr bekommen habe, hätte. Wobei doch zwei Wochen vor der 70.3 WM war noch irgendein
Bahrain ist dann Bahrain Challenge. Und Western, ja. Sydney. Bahrain, genau, und Western, genau, Sydney,
ja,
ist da.
Ja, sowas, ja. Aber auf jeden Fall hat es jetzt vom Training halt gut gepasst, quasi direkt mal nach der Höhe das auszuprobieren. Es hat vom Saisonzeitpunkt gut gepasst, mit eben als Wiedereinstieg nach der Saisonpause. Das Rennen hat mich halt, also fand ich halt einfach, sah schon immer geil aus. Und ich hatte halt dann überlegt, mache ich Tallinn oder mache ich Zell? Und dann war halt da auch einmal die Sache, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum. Und ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass Tallinn halt mehr ein Lutscherrennen werden könnte als Zell. Da war es eigentlich, also Fred hat da häufig gewonnen und hat ja auf dem Rad schon den Unterschied machen können mit dem Anstieg. Und ja, deswegen habe ich mich halt da für Zell entschieden. Und dass es halt dann für nächstes Jahr einen Slot gibt und so Geschichten, das waren halt eher so Add-ons. Ja, ich glaube, so als deutscher Athlet ist das schon echt ein cooles Rennen, was man ja, machen kann.
Ja, das können die Ösis, Events, ja, veranstalten.
Ja, muss man sagen.
Also echt, alle durch die Bank sind wirklich,
ja,
geil.
Ja, nee, also auch echt klare Empfehlung.
Jetzt wollte ich gerade sagen, wer auch in Österreich am Wochenende
Simon,
gewesen ist.
Simon, wie war dein Rennen in Österreich?
Ja, was soll ich da, wo fangen wir damit an? Ja, wir fangen damit an, dass es stimmt, die Ösis können wirklich Events organisieren. Ich war gestern beim Ötztaler Radmarathon und es war wirklich top organisiert. Das ganze Event von A bis Z mit 4.500 Startern, was für so einen kleinen Ort wie Sölden dann doch eine ganze Menge ist, ist wirklich mega gut organisiert. Da kann man wirklich nur einen Hut vorziehen. Jetzt bin ich doch auf vielen Sportevents und die wissen schon, wie es geht. War wirklich top. Ja, das war vielleicht das Einzige, was top war.
Also Startzeit auch unchristlich. Was ich irgendwie, ja, so 6 Uhr morgens oder
Logo,
sowas?
Logo, 6.30 Uhr war Start. Aber um 5 Uhr, also komm, wir fangen ganz von vorne an. Die letzten 4 Wochen liefen ja so semi gut bis bescheiden, so mit zweimal krank und irgendwie dadurch kaum trainiert und irgendwie Körper wollte so gar nicht recht in Schwung und Fahrt kommen und ist das Kind mit der Form schon im Brunnen gefallen, von dem her hatte ich mir jetzt irgendwie nicht so mega Großes ausgerechnet, so dass das so richtig gut wird und habe mich eigentlich echt einfach nur darauf gefreut, dass es ein richtig cooler Tag wird. Ich war mit einem guten Kumpel da, Grüße gehen raus an Sevi, und hatte mich echt einfach nur auf einen richtig geilen, langen Tag am Rad gefreut und auch mal gucken, was dann irgendwie so am Ende bei rumkommt. Und ja, Start war um 6.30 Uhr. Mir wurde von Leuten empfohlen, die schon... Ja, Mika?
Kurz nochmal da rein. Wenn schon die Form nicht da war, lass uns nochmal kurz über das Material sprechen. Das hast du ja auch schon mal angeschnitten. Also Carbon statt Kondition. Was bist du jetzt gefahren, so an Setup? Also auch gerade so Reifen und sowas? Weil da sind wir ja mal kurz drauf eingegangen.
Also ich bin tatsächlich mein ganz normales Setup gefahren, das ich sonst auch im Training irgendwie immer fahre. Ich habe wirklich gar nichts verändert. Reifen waren noch echt okay. Also ich habe jetzt auch nicht neue Reifen aufgezogen. Die waren echt noch...
Aber waren es die 38er?
Pro One? Nee. Also ich fahre einen 28er Schwalbe Pro One auf DT Swiss Laufrädern und meinem ganz normalen Straßenrad. Also okay, ich habe... Okay. Ich habe auch Satteltasche zum Beispiel dran gelassen.
Und so. Aber Aero-Einteiler?
Ja, Logo.
Ein Teil. Logo. Okay. Nee, also, aber ist ja auch ganz normal. Ne?
Also ich bin vom Setup nichts anderes gefahren, als wenn ich jetzt Sonntag irgendwie okay. eine lange Runde fahren gehe. Da hat sich nichts verändert. Hm. Ja, ich bin auch so luftdruckmäßig alles, also wirklich ganz normal alles. Hm. Ich habe noch einen Panik-Move gemacht und noch eine neue Kassette hinten mir drauf machen lassen. Ich habe noch von 11.30 auf 11.34 umgebaut, was im Nachgang wirklich meine Überlebenshilfe war. Das hätte sonst hätte ich das Ziel nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall dann irgendwie 6.30 Start und so ein paar Leute, die letzten Jahre da schon gestartet sind, haben mir empfohlen, ja, so eine Stunde vorm Start da zu sein, wäre nicht schlecht. Einfach weil das wird halt von hinten einfach aufgefüllt. Also es gibt einen vorderen Startblock, wo halt irgendwie schnelle Athleten, Athletinnen und Einladungen vom Event und Influencer und Co. irgendwie stehen und dann gibt es halt den ganzen Rest. Und da fährst du immer von hinten quasi rein, das wird immer nach hinten aufgefüllt. Und dann waren wir um 5.30, 5.40 irgendwie sowas dann da, das hat echt gut gepasst. Dann wartest du irgendwie da eine Dreiviertelstunde, das geht dann auch irgendwie schnell rum. Dann ist Start. Und das ist schon geil. Also da geht so ein Heißluftballon dann irgendwie hoch und da fliegen dann zwei Helis und das ist schon echt mega geil, kannst du nichts sagen. Also von der Atmosphäre da war es richtig, richtig cool. Es war auch richtig viel los. Und die ersten 30 Kilometer rollst du auch erstmal nur bergab. Also dann fährst du die ersten 30 Kilometer irgendwie so mit so einem 50. Ich habe unten drauf geguckt. Ich bin, glaube ich, 120 Watt im Schnitt gefahren und wir hatten einen 50er Schnitt bis zur Einfahrt in den ersten Berg. Also geht dann irgendwie echt flott und es war jetzt nicht super stressig und irgendwie hektisch und dass es Leute dann so maßlos übertrieben haben und irgendwie völlig durchgedreht sind, wo ich so ein bisschen Sorge hatte, weil dann weiß man ja nie, wie hektisch wird es dann, wenn manche Leute sich irgendwie nicht im Griff haben und wie sicher ist es dann wegen Stürzen und so. Und das war echt gar kein Thema und dann geht es da direkt quasi kalt irgendwie ins Kühlteil rein und ich hab mich schon nicht so geil gefühlt die ersten zwei Stunden. Ich hatte echt so ein bisschen Startschwierigkeiten, so der Motor wollte so gar nicht ins Laufen kommen und habe mich irgendwie so semi gut gefühlt, aber ich dachte, ja, wird schon, manchmal brauche ich so ein bisschen, bis mein Motor irgendwie anspringt und dann wurde es auch, also so Stunde 3 und Stunde 4, wo wir am Kühlteil da oben waren, da war echt alles gut. Verpflegung hat irgendwie gut geklappt, das hat alles tipptopp gepasst. Wir haben am Kühlteil oben Flaschen aufgefüllt, auch da die Verpflegungsstationen waren so gut organisiert, dass da waren keine Staus, du hast sofort deine Sachen bekommen, du konntest sofort irgendwie weiter. Es gab auch wirklich alles, was man sich irgendwie wünschen und denken kann da an den Verpflegungsstationen. Also auch das war mega gut. Und am Kühlteil oben waren noch richtig viele Leute, da war richtig, richtig gut Stimmung. Also hat echt Bock gemacht, da drüber zu fahren. Ja, und dann ist Kühlteil runter, ist eine richtig schnelle Abfahrt. Da hatte ich richtig Spaß dran. Also da das halt auch voll gesperrt ist in den Abfahrten, macht es halt richtig Bock. Okay, ja. Also ich habe einen neuen Top-Speed, den ich jemals gefahren bin, hat irgendwie 107,5. So schnell bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Und es war so geil. Wirklich, wir sind da so runtergeschossen.
Aber fühlst du dich da sicher mit so übelst vielen anderen Leuten um dich rum, dass sich da keiner...
Das ging in der Abfahrt. Also, wie gesagt, das verläuft sich in der Abfahrt dann schon.
Okay.
Also, dadurch, dass das Kühlteil, du fährst das Kühlteil auch erstmal irgendwie zwei Stunden hoch. Oder sowas, oder eineinhalb. Und dann, da zieht sich's ja schon in die Länge. Also, das Kühlteil hoch ist es schon sehr eng. Also, da fährst du schon irgendwie. Es ist schon sehr, sehr crowded dann so auf der Straße. Und da muss man so ein bisschen gucken, dass man immer in seinem Tritt bleibt und nicht irgendwie wild links und rechts fährt, weil sonst räumt man da mal irgendwie einen ganzen Haufen um. Aber das verläuft sich dann, weil oben bleiben die alle mal stehen, Verpflegungsstation und so, und dann zieht sich da schon langsam in die Länge und war dann echt gar kein Problem, was die Menge an Leuten in der Abfahrt betrifft. Also ich hatte ja auch oft mal 100 Meter vor mir gar keinen und 100 Meter hinter mir niemanden. Also
oh, krass.
Okay. Das war voll in Ordnung. Und die Kühlteilabfahrt, die ist richtig, richtig geil. Ganz viele lange, gerade Abschnitte, wo du wirklich einfach nur, das macht, hat richtig Bock gemacht. Und dann nach dem Kühlteil kommt so ein Flachstück, da hatte ich dann irgendwie eine ganz gute Gruppe. Und dann geht's nach Innsbruck und dann geht es in den Brenner rein. Das ist so ein bisschen, ja, so viel so false flat, so 2-3% irgendwie so, so leicht rollend, geht's da relativ lang dahin bis zu so einem Schlussanstieg. Und da hatten wir auch irgendwie wieder eine gute Gruppe und das hat echt, da sind wir irgendwie gut mitgerollt, haben uns irgendwie auch kein Bein ausgerissen, das hat echt so gepasst. Und ich bin die ganze Zeit schon echt defensiv gefahren. Also ich habe immer, also ich habe schon immer geguckt, dass ich nie zu viel irgendwie fahre, weil ich wusste, die große Arbeit kommt erst noch, da kommt noch ganz, ganz, ganz viel auf uns zu. Und ich hatte irgendwie keinen Bock, schon völlig hinüber ins Timmelsjoch zu fahren, weil das ist halt einfach ein Brett. Ja, und dann ging es in den Brenner Schlussanstieg rein und da habe ich dann schon plötzlich gemerkt, so uiuiuiui, irgendwie der Motor, der vor 2 Stunden anging, der ist hier irgendwie wieder aus und hatte da schon echt richtig Probleme. Und ich hatte auch einfach, ich hatte so keinen Punch, ich bin dann so wirklich stur so mein Ding gefahren, habe schon gemerkt, so boah, ich muss hier echt viel aufwenden, um da irgendwie 250 Watt den Berg hochzufahren. Also das, da muss ich einfach viel zu viel dafür aufwenden und das ist jetzt eigentlich nichts, wo ich mir ein Bein ausreiß damit. Und dann habe ich da am Kühlteil, am Brenner Schlussabschnitt, so 2 Kilometer vorm Gipfel, auch nochmal bei so einem Typen mit so Wasserkanistern Flasche aufgefüllt, bin schon mal stehen geblieben da und hatte echt dann die letzten 3-4 Kilometer echt eine harte Zeit da hoch und da habe ich mir dann schon irgendwie Sorgen gemacht. So, oh fuck, boah, was wird das hier? Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich an der Verpflegungsstation oben irgendwie schnell was gegessen und dann sind wir auch gleich weiter, weil ich mir dachte, ja, erholen kann ich mich in der Abfahrt. Nils kennt es ja, wie das ist bei mir.
Aber wo sind wir da kilometertechnisch gerade?
Boah, wir sind da, warte mal, ich gucke mal schnell auf den Sticker auf meinem Fahrrad. Warte mal schnell.
Ich glaube, die Anstiege sind ja alle so 20 Kilometer lang, ne? Oder Simon, wir
sind da bei
alle so 20 sind, Kilometer lang, diese Anstiege.
Also wir sind da bei Kilometer 120.
Also Hälfte.
Und das heißt, du hast noch 110 Kilometer und halt über 3000 Höhenmeter zu fahren.
Okay.
Also du hast halt das meiste an Höhenmetern hast du halt noch vor dir.
Wie viele Pässe sind das? 4 Pässe?
4, ja.
Also Kühtai, also Timmelsjoch.
Kühtai, Brenner, Jaufenpass, Timmelsjoch.
Timmelsjoch. Und Timmelsjoch, oben ist auch das Finale, oder? Oder musst du da noch
runter? Du fährst Timmelsjoch noch runter.
Ah, okay. Fährst wieder zurück nach Sölden?
Ja, genau. Okay. Ja.
Also es ist eine Runde.
Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, ja, erholen kann ich mir in der Abfahrt ja auch. Und dann sind wir da auch runter. Und ja, dann fahren wir in den ersten, erst fährst du, bevor du in den Jaufenpass reinfährst, nochmal über so einen kleinen Hügel drüber, dann fährst du wieder runter und dann fährst du in den Jaufenpass rein. Und ich kam den Hügel schon nicht wirklich hoch, der war super steil und ich habe da schon die anderen wieder fahren lassen und bin dann wieder mein Ding hochgefahren und habe schon gemerkt, boah, ich habe mich da irgendwie dann so rüber gewürgt und habe dann irgendwie so, ich habe es dann auch immer so intuitiv bergab einfach nur rollen lassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Da habe ich schon gemerkt, oh scheiße. Ich weiß nicht, ich habe gegessen, getrunken, habe echt geguckt, dass ich irgendwie alles richtig mache. Und dann fahren wir in diesen Jaufenpass rein und ich habe nach 5 Minuten gemerkt, Engine kaputt. Also wirklich, es war, mein Körper hat komplett kapituliert. Also es ging wirklich gar nichts mehr.
I'm dead.
Ich habe dann irgendwie versucht.
I'm dead.
Ja, wirklich. I'm dead. An den habe ich auch gedacht in dem Moment. I'm dead. Ja, und dann, der Jaufenpass ist ja auch, der ist auch ewig lang. Also ich bin den am Ende des Tages ja über 2 Stunden lang hochgefahren, boah, weil ich einfach nicht vorwärts kam. Und ich war so, als hätte ich einen maximal richtig krassen Hungerast, aber ich habe eigentlich genug gegessen. Vielleicht kam es nicht an oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch genug getrunken, aber es war so, als hätte ich wirklich so einen maximalen Hungerast und ich kam
ich kam wirklich, ich kam nicht vorwärts. Ich habe, und da ist in der ersten Hälfte vom Jaufenpass war für mich nicht vorstellbar, dass ich da den Gipfel sehe, dass ich da hochkomme. Also es war nicht, also es war nie für mich vorstellbar, wie ich da noch 10 Kilometer hochfahren soll. Also es war, keine Ahnung, ich konnte teilweise keine 150 Watt mehr fahren.
Boah.
Also ich bin dann auch mal immer wieder zwei, dreimal links und rechts stehen geblieben, habe mich hingesetzt, habe immer wieder Flaschen aufgefüllt, habe mich gekühlt. Ey, keine Ahnung, es ging aber so gar nichts mehr. Und ich habe dann, also das ist dann auch so, du leidest ja mental dann so krass, wenn du weißt, fuck, ich sehe das Ziel hier heute nicht. Hm. Ich sehe das Ziel nicht. Ich werde hier nicht ankommen. Also ich weiß nicht mal, wie ich hier hochkommen soll, geschweige dem, wie ich dann das Timmelsjoch fahren soll. Und dann habe ich ja, okay, wie ist das, wenn ich jetzt hier aussteige, wann kommt so ein Bus, der mich zurückfährt? Wie ist da der Ablauf? Ich wusste nicht, wie das mit diesen Besenwagenbussen ist und so, weil da gibt es ja Busse, die da Leute einsammeln und alles. Und ich dachte, fuck, wie ist das mit diesen Bussen, ey, keine Ahnung, ist das eine Option, hier irgendwie rauszugehen, aber fährt mich der dann zurück nach Sölden oder gurkt der auch noch 4 Stunden da irgendwie hinter allen Leuten her?
Und da brauchst du
bin
Zeit.
Dann irgendwie auch erst in 5 Stunden im Ziel, das ist ja auch keine Option. Wenn, dann will ich ja sofort heim und sofort in mein Bett und duschen, weil dann da irgendwie so im Bus zu sitzen, ist auch keine Option. Ja, dann habe ich irgendwie wieder mich immer wieder aufgerafft, mich immer wieder aufs Rad gesetzt und
aber warst du dann alleine dann die ganze Zeit?
Ja, ich war die ganze Zeit alleine. Es ist niemand so langsam den Berg hochgefahren wie ich.
Also von allen? Ja,
wirklich niemand.
Von allen?
Ich wurde nur überholt. So. Ich wurde da wirklich, nonstop, ich müsste mal gucken, was meine Jaufenpasszeit Overall-Ranking ist, aber also wirklich die letzten 90%, glaube ich.
Es ist halt so brutal, wenn so ein Anstieg,
den untersten 10%.
Wenn so ein Anstieg einfach 2 Stunden dauert, ne? Also eine Stunde ist schon ewig lang. Und dann einfach so nochmal eine Stunde mehr.
Also ich habe dann geguckt und ich bin den Jaufenpass 164 Watt Average gefahren und das bei 94 Kilo.
Das reicht.
Da kann man sich ungefähr ausmalen, wie wenig Leistung das ist und wie lange ich dann mit dem Gewicht da hoch brauche und wie scheiße es mir dann ging.
Ja, die San hätte gegen dich gewonnen.
auf jeden Fall, ich habe es dann irgendwie da hochgeschafft und habe dann oben an der Verpflegungsstelle bestimmt 20 Minuten verbracht. Ich habe alles in mich rein, ich glaube 3 Becher Cola, 2 Red Bull, 2 Becher Suppe, es gab immer so Suppe, so Brühe auch mit Nudeln drin und sowas, war richtig geil.
Ja.
Habe dann Suppe getrunken, Kuchen gegessen, ich habe irgendwie versucht, alles in mich reinzujagen, was irgendwie ging. Hab mich dann hingesetzt, ich war nochmal pinkeln und also wirklich.
Aber ist dann da oben so, gesagt, mindestens ist dann wie so Picknick? Also ich meine, du bist ja dann, wir sind ja wahrscheinlich dann so bei 160, 70 oder noch später, 200 die Richtung. Also nee, du bist ja schon, ich würde jetzt mal meinen, 7-8 Stunden unterwegs. Zu dem Zeitpunkt?
Ja, sowas.
Also ist dann da so, dass man sich hinsetzt und dann irgendwie da auch noch andere sitzen und dann irgendwie so 20 Minuten also Pause machst?
Naja, das ist halt einfach so eine riesen Verpflegungsstelle.
Ja.
Und mein Gott, das sind halt irgendwie 300-400 Leute und jeder verpflegt sich halt und halt, wie das halt so ist bei so.
Also so wie hier bei den Plattfüßen, bei dem Crossrennen, wo wir letztes Jahr im Herbst waren.
So bloß halt in groß.
Ja.
Und du siehst da schon auch, was dann mir Mut gemacht hat, dass ich so ein paar Leidensgefährten gesehen habe, denen es ähnlich gut ging. Also es war denen optisch anzusehen, okay, euch geht's genauso wie mir, das macht mir Mut.
Bin
hier nicht alleine.
So eine stille Bruderschaft, ne?
Ja, genau. Ja, und dann bin ich dann irgendwann, ich sag, komm, ich fahr jetzt weiter. Ich hoffe jetzt auf ein Wunder, ich habe mich jetzt hier erholt. Dann Jaufenpass Abfahrt war wirklich sau, sau geil. Die war richtig kurvig und halt voll gesperrt wieder, hat mega Bock gemacht. Ich bin Vollgas runter, hatte mega Spaß dabei. Und dann hatte ich unten das Gefühl so, boah, ich fühle mich irgendwie wieder besser und es passt irgendwie und boah, vielleicht habe ich mich erholt. Und dann fährst du in das Timmelsjoch rein und dann ploppt so auf deinem Wahoo auf so Anstieg. noch 27 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Und denkst dir so, Junge, ey. Und dann weißt du genau, boah, ich kriege gerade einen Anruf, warte mal. Und dann weißt du ganz genau, boah, das wird mich jetzt hier ein paar Stunden kosten.
Jetzt dann, Attacke.
Dann habe ich wirklich gehofft, okay, ich glaube, ich habe mich erholt. Das passt, das wird jetzt. Und ich bin wirklich, ich bin ganz, ganz, ganz langsam da reingefahren. Ich habe wirklich geguckt, ich fahre hier so langsam rein, wie es nur irgendwie geht, weil ich will nicht noch mal so tief fallen wie am Jaufenpass. Ja, keine Ahnung, waren es 10 Minuten, war es eine Viertelstunde? Und dann, okay, we are back. Und dann ging es mir wieder so kacke. Ich bin dann da wieder 170, 180 Watt hochgefahren, hatte Puls, der irgendwo 30 Schläge zu hoch dafür war. Ich habe dann auch irgendwann, konnte ich nichts mehr essen. Ich habe es mir dann irgendwie immer reingewirkt. Ich habe fast nichts mehr reinbekommen, aber es musste halt irgendwie rein. Boah, dann habe ich immer mehr Pausen gemacht und ey, auch da wieder, okay, wie ist das mit diesen scheiß Bussen? Wie kommt, also wann holt mich dann da jemand, wenn ich jetzt hier irgendwie sitzen bleibe und keine Ahnung. Ja, und dann ging es irgendwie immer so weiter und immer so weiter und dann kommst du da mal zur ersten Verpflegungsstelle an den Pass, dann auch wieder da Cola, Red Bull, Suppe, Kuchen, alles, was ich irgendwie gefunden habe, irgendwie reinbekommen, nochmal Pause gemacht, hingesetzt und dann irgendwie wieder weiter bis zur nächsten Verpflegungsstelle. Oder auch am Timmelsjoch sind 2 Verpflegungsstellen und sagen die, ja, okay, es sind noch 7 Kilometer und 500 Höhenmeter von der bis hoch. Und dann denkst du dir, ey, von der ersten bis zweiten Verpflegungsstelle, das waren bis vielleicht 250 Höhenmeter und ich habe gefühlt, ich habe einfach zu lange dafür gebraucht. Das war in meinem Kopf nicht vorstellbar. Hier nochmal 500 Höhenmeter und 7 Kilometer. Das war in meinem Kopf so, ey, das sind nochmal gefühlt 4 Stunden. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich war so leer, es ging einfach gar nichts mehr. Und dann bin ich irgendwie halt in aller Seelenruhe da hochgeeiert. Und ja, dann war ich dann da oben. Und dann wusste ich, okay, jetzt sind es noch irgendwie 30 Kilometer bergab mit einer geilen Abfahrt. Und dann bist du in Sölden. Und dann hast du es irgendwie ins Ziel geschafft. Und so war es dann auch. Die Abfahrt oben war auch richtig geil, weil so quasi, es war ja schon Sonnenuntergang in den Bergen. Und dann fährst du im Sonnenuntergang da die Abfahrt runter. Das war schon wieder geil dann. Ja, dann habe ich es halt irgendwie ins Ziel geschafft und ich war dann halt einfach, also ich habe keine Ahnung, wie ich es ins Ziel geschafft habe, wie das irgendwie noch funktioniert hat, weil...
Das frage ich mich gerade auch, Alter, ey, Respekt.
Also war boah. Von dem ersten Punkt, wo ich halt die ganze Zeit überlegt habe, wie kann ich hier aussteigen, wie komme ich, also wie holen mich die irgendwie ab, bis zum Ziel waren es halt, lass mich kurz rechnen, das waren halt irgendwie 6-7 Stunden. Ne? Und bis auf die Abfahrten, ne, geht's dir halt, dann war das halt nur scheiße. Und es ist ja nicht so, und es ist ja so ein anderes Leiden, ne, wenn du so komplett leer bist und einfach so dein Körper keine Energie, keine Kraft, dein Körper so gar nichts hat, du nonstop so geisteskranke Kopfschmerzen hast. Ich habe meinen Helm die ganze Zeit in der Auffahrt komplett aufmachen müssen, ne, weil ich sonst so Kopfschmerzen hatte. Ich konnte nichts. Alles, was irgendwie an mir war, hat mir irgendwie wehgetan. Mir hat es alles so wehgetan, dass ich teilweise zwischendurch so ein bisschen geheult habe, weil ich nicht mehr, also weil mir alles so wehgetan hat und ich nicht wusste, wie soll ich hier noch 5 Stunden Fahrrad fahren? Das geht nicht. Ich komme hier nicht an, aber jetzt 6 Stunden auf so einen Bus warten und dann keine Ahnung, ist auch keine Option. Mhm. Ich war heillos überfordert mit der Situation dann. Ja, und dann, also keine Ahnung. War dann einfach wirklich unendlich zäh, unendlich lang und boah, ich bin auch noch völlig, ich bin noch gar nicht auf der Höhe. Also muskulär fehlt mir wirklich gar nichts. Zero. Aber ich bin so im Arsch. Ich habe auch so schlecht geschlafen dann heute Nacht. Ich bin so völlig durch, dass ich, also ich keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Also mental habe ich auf jeden Fall die nächsten 3 Wochen keine Kapazität. Habe ich alles gestern da, ja, habe ich alles gestern da liegen lassen.
Also bist du jetzt auch im Whoop 1% Club mit dabei?
Nee.
Was?
Das nicht mal. Nee, ich weiß auch, das kann aber nicht stimmen. Was? Also, das ist wirklich
meine, die, da hatte ich schon, da waren meine Vortage schon weniger spektakulär und ich habe es geschafft.
Jetzt warte mal. Also, ich mache mal hier meine Whoop-App auf. Also was krass ist, ist mein, also mein Ruhepuls, das ist abartig. Mein Ruhepuls ging von 56 auf 72 hoch.
Okay, ja, stabil. Also ich,
das Doppelte von mir.
Das war Mikas Puls, als er in den Berg unten reingefahren ist in Zell am See.
So plus minus. Ich habe einen HRV-Drop von 10, also von, ich habe diese eh so niedrig bei mir, von 38 auf 28. Okay, das also geht ja, ist ja alles noch. Im Keller ja. Natürlich, aber das ist ja normal. Ja. Aber das ist ja normal irgendwie. Aber es ist einfach so, das kostet, also das hat mich mental so viel gekostet, da irgendwie immer weiterzumachen. Dann fährst du um eine Kurve und siehst, dann öffnet sich oben so der Pass irgendwie, dann siehst du, ach du Scheiße, es ist noch so weiter hoch. Schaffe ich nicht. Komme ich nicht hoch. Geht nicht.
Jetzt ist ja auch krass.
Dann fährst du irgendwie und dann versuchst du irgendwie nicht nach links und rechts zu gucken, sondern guckst einfach nur auf deinen Vorderreifen und guckst, okay, du denkst einfach an nichts, du versuchst wirklich an gar nichts zu denken, nicht irgendwie abzulenken, denkst an irgendwas. Ich habe dann immer wieder Fotos und Videos gemacht, um irgendwie abgelenkt zu sein und versuchst einfach nur irgendwie Minute für Minute rumzukriegen, um irgendwie da weiterzutreten und halt irgendwie noch so zu treten, dass du halt nicht umfällst.
Es ist halt wirklich krass. Also ich meine, Mika und ich, wir haben ja immer schon ein bisschen Scherze gemacht, ja, wenn Simon noch leben sollte und hier endlich mal in unserem WhatsApp-Chat endlich mal antworten würde. Und dann hast du ja, ich weiß gar nicht wann, um 18.30 Uhr oder so, 18.30, 19 Uhr, hast du dann ja geantwortet. Und wenn ich das jetzt nochmal im Kopf so rekapituliere, das sind ja dann einfach 12 Stunden, die du unterwegs gewesen bist. Also 12 Stunden
ich war,
Sport.
Pass mal auf. Also jetzt warte mal, ich kann dir mal sagen, also ich bin, also komm, ich, also was ich gefahren bin. Ich bin gefahren insgesamt.
Ja, guck mal, Simon, da ist ja der Unterschied hier, ne? Der hat alles dabei. Ja. Puls, Garmin, der hat sogar den großen, der 500 Gramm wiegt. So confident war der.
Also ich bin gefahren, also insgesamt reine Fahrzeit waren 10 Stunden 50.
Okay.
Und insgesamt unterwegs war ich, glaube ich, 11 Stunden 50 oder so. Mhm. Also irgendwie so eine Stunde Pause insgesamt.
Guck mal, so lange habe ich noch nie in meinem Leben am Stück Sport gemacht.
Ja, siehst du mal. Und ich bin
okay,
gefahren.
Mika muss man nicht fragen. Bist du nicht irgendwann auch mal 300 Kilometer gefahren?
400. Also ich habe über
als du 16 Stunden. Geworden bist, oder was? Mit 16, an einem 16. Geburtstag.
Nee, das nicht ganz.
Und ich hatte, also was wirklich, also ich hatte einen NP, also weil durch die ganzen langen Abfahrten und sowas ist ja so da irgendwie so ein Average-Wert nicht so wirklich aussagekräftig. Ich hatte einen NP von 216 Watt. Und du fährst aber eigentlich nur bergauf die ganze Zeit.
Ja, aber sag mal Kilojoule.
Schätz mal.
10 Stunden? Nee, viel weniger. Wenn er nicht so viele Leistungen getreten hat, warte mal. 10 Stunden. Ja, warte. 7.000?
Ja, du bist gut. 7.180.
Ja. Ich meine, das ist letztendlich einfach Physik, aber ja, boah. Aber, boah, ja. Ey, also ich habe gerade, ich probiere sowas mal zu jemandem erklären, der so gar keine Ahnung von Sport hat, wie man sowas machen kann so, aber auf der anderen Seite finde ich es so geil, dass du dann irgendwie trotzdem durchziehst, aber das kannst du ja keinem Menschen eigentlich erklären, so, der nicht auch irgendwie so eine Leidenschaft und sowas dafür hat. Also,
ja, ich konnte es mir aber ich kann sie schönreden, ich konnte es mir selber gestern auch nicht lang nicht erklären. Also es war, wie gesagt, es war für mich lange nicht vorstellbar, dass ich nur ansatzweise über diesen Jaufenpass drüber komme. Es war nicht denkbar, wie ich da hochkomme. Und es war geschweige dem die Vorstellung, dass ich das Ziel sehe. Mhm. Also ich hatte auch gar nicht so das Ding, ich hatte nicht das Ding, ich beiß mich hier, kommt, egal, ich sehe unbedingt das Ziel. Ich war so, ey, also wenn da irgendwo so ein Bus gestanden wäre, ich wäre nicht vorbeigefahren, auf gar keinen Fall. Ich wäre in den Bus eingestiegen.
Ja, es gibt ja so eine wissenschaftliche Studie bei Marathonläufern, dass die Dropout-Quote vor dem Rennhotel bei Profisportlern mit Abstand am höchsten ist. Also so dieses, wenn die Strecke an dem Hotel vorbeigeht, ist im Rahmen von die, oder im Umfang oder da ungefähr in der Nähe von dem Hotel die Dropout-Quote mit Abstand am größten.
Ja.
Also so.
Ja aber also ich hatte den
100%.
Aber es ist ja nicht so, also man hat ja so oft dann so, man hört ja so viele Langdistanzgeschichten im Triathlon so, ja, irgendwie ins Ziel kommen, so irgendwie. Ich hatte nicht den Antrieb, dass ich sage, ich muss dieses Ziel sehen, ich muss dieses Ziel sehen. Es war eher so, ja, fuck, ist alternativlos. Ich muss hier irgendwie hoch, weil ansonsten hocke ich hier noch heute Nacht.
Das geht eher nicht um Überlebenskampf.
Ich bin im falschen Tal, also, jetzt kommen die Bären.
Ja, ja. Also wirklich, es ist so, es war einfach so, ich hatte keine Alternative. Und das Ding ist ja auch, dann, wenn du so weit zurückfällst wie ich, du hast dann irgendwann so am Timmelsjoch, hast du nur so Leid genossen. Hm. Aber das Ding ist ja auch, denen geht's allen so scheiße, dass niemand irgendwas spricht. Also niemand. Da ist wirklich, da ist 3 Stunden lang Totenstille, wie am Friedhof. Da ist Totenstille und jeder versucht nur irgendwie im Fahren zu bleiben. Und niemand spricht. Das ist abgefahren.
Krass.
Aber wie gesagt, am Ende ist es dann doch geil, wenn man es halt durchzieht, ne? Also, ich meine, klar, jetzt bist du vielleicht nicht happy mit deiner Performance, aber so alles andere wäre halt A, noch beschissener und B ist dann ja am Ende irgendwie so anfangen und enden und das ist doch irgendwie auch geil. Also so,
nee, wenn man da hochfährt,
keiner braucht das. Oder ich kann mir auch nicht vorstellen, wie jetzt gerade, was ist hier gerade anbauen? Ich verwechsel die immer.
Nee. Badlands.
Badlands ist ja auch gerade.
Kommt bald, ja.
Wenn du dir so überlegst, ey, die Jungs sind dann 2 Stunden ohne Schlaf dann da unterwegs und das sind ja nochmal ganz krass andere Sphären. Aber ich meine, wenn man es dann irgendwie überlebt und schafft, ist ja egal, wie man es dann gemacht hat. Aber ich glaube, das ist am Ende ja schon etwas, auf was man dann irgendwie stolz sein kann oder was irgendwie dann doch geil ist.
Also ich kann gar nicht sagen, dass ich krass enttäuscht über meine körperliche Leistung bin oder sowas, weil es war halt einfach nichts da. Hm. Also ich wäre, glaube ich, enttäuschter gewesen, ne, wenn es richtig gut gelaufen wäre und ich dann Hälfte Timmisjoch komplett aufgegangen wäre und mir dann irgendwie mir da eine halbe, dreiviertel Stunde eingefangen hätte und mir das dann quasi mein persönliches Rennen bis dahin irgendwie versaut hätte. Dann wäre ich, glaube ich, mehr enttäuscht, als ich es irgendwie jetzt bin, weil es war halt einfach nichts da. Es war halt einfach nicht der Tag, den ich irgendwie gebraucht hätte. Es war, glaube ich, wirklich der beschissenste Tag, den ich jemals irgendwie am Rad hatte. So. Und ich bin schon ein bisschen stolz und happy auf meine mentale Performance irgendwie, dass ich irgendwie immer weitergefahren bin. Und das fühlt sich jetzt schon ganz gut an, muss ich sagen, das irgendwie mental durchgebracht zu haben.
Aber also, hättest du dich heute Morgen für nächstes Jahr schon angemeldet, wenn du gekonnt hättest?
Boah, frag mich morgen nochmal.
2 Tage. 2 Tage ist zu lang.
Also,
dann macht man keine Doofheiten mehr. 2 Tage, dann
also
denkt
nee,
man zu
doch.
Viel drüber.
Also ich werde es definitiv nochmal fahren. Alles aber klar. Dann mit anderer Vorbereitung. Ich sag mal, vor 5 Wochen war meine Form echt auf einem richtig guten Weg. Und wenn meine letzten 4 Wochen auch noch richtig gut gelaufen wären, dann wäre ich da echt confident gewesen, dass es für meine Verhältnisse, dass ich da für mich was Gutes machen hätte können. So halt jetzt irgendwie nicht, war aber jetzt auch völlig in Ordnung. Und also ich will das auf jeden Fall nochmal fahren und dann ja, mit ein bisschen weniger Gewicht da anreisen und so ein bisschen mehr Form und so ein bisschen besseren Tag, dann also doch.
Das wollte ich hören. Ich habe es ja letztes Jahr auch angekündigt. Ich so, sind wir im Ausgangspunkt. Aber ich muss sagen, wenn du so davon erzählst, irgendwie kriegt man schon auch Bock, das auch zu machen. Also gerade halt, weil das irgendwie wieder so eine Experience ist oder irgendwie so in Richtung Adventure halt es geht. Weil sind ja dann doch wieder Bereiche, also ich meine, weißt du, 4 Stunden, von mir aus auch ein Ironman, das kannst du alles trainieren. Ich meine, klar, jetzt das Rennen, das kannst du natürlich auch gut vorbereiten. Andererseits,
wie bei Simon, das ist ja nur noch Kopf.
Ja, das natürlich auch, aber ich meine, du weißt natürlich auch vorher nicht, wie du nach 8-9 Stunden darauf reagierst. Und das ist ja dann, glaube ich, auch nochmal was anderes wie irgendwie im Triathlon. Ich meine, Triathlon, das kenne ich, was dann passiert, also sowohl an guten als auch an schlechten Tagen. Aber so, wenn du überlegst, du fährst nach 9 Stunden nochmal in so einen Pass rein, der 27 Kilometer dauert, ich glaube, das ist schon irgendwie nochmal anders. Also gerade vielleicht auch, weil sich der Fokus so ein bisschen verlagert und es halt nicht mehr darum geht, irgendwie zu gewinnen.
Ja, nee, also wie du sagst, es ist schon so ein Adventure-Ding dann, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, okay, Plan A läuft hier heute nicht, dann entkoppelst du dich von dem komplett und dann wird der Tag ja, dann erlebst du viele Abenteuer an dem Tag. Und nee, also ist auf jeden Fall was, was ich jedem empfehlen kann, das mal zu machen. Aber wirklich, fahrt da nur hin mit Form. Sonst, da kann man sich nicht einfach mal so schnell durchmogeln. Geht nicht. Ist nicht möglich. Fahrt da mit Form hin und dann kann das richtig geil sein. Und wie gesagt, das Event ist top organisiert. Es ist echt, kann man nichts sagen, aber wenn man da einen schlechten Tag, ist auf jeden Fall der falsche Tag, um einen schlechten Tag zu haben.
Mhm. Klingt so.
Aber es ist rum. Wir haben es irgendwie ins Ziel geschafft.
Stark, ey. Wirklich. Also wirklich
Respekt. Ich bin nicht enttäuscht oder so.
Ja.
Ich hatte ja viel Zeit und ich war ja dann fast immer nur alleine, weil wirklich niemand so langsam an den Berg hochgefahren ist. Hatte ich immer gedacht, ja, guck ich mir die Ergebnisse von Zell am See an oder nicht? Gucke ich mir die Ergebnisse von Zell am See an oder nicht? Weil, also wenn ich dann da keine guten News erfahren hätte, sowohl von dir als auch von Flo, dann wäre ich noch schlechter drauf gewesen. Dann habe ich gesagt, nee, ich guck sie mir nicht an. Und ich komme ins Ziel, habe mich dann sofort an so einen Zaun gesetzt und irgendwie versucht klarzukommen. Das Erste, was Sebi mir sagt, so, Simon, Mika hat Zell gewonnen. Also, ach, geil, wenigstens eine gute Nachricht am Tag.
Nicht gewonnen.
So, Jungs, ich muss euch wirklich
nicht langsam gewonnen, irgendwie rausschmeißen. Mika hat's dominiert. Ja, schmeiß uns Jungs, raus,
ich muss Simon. Wir haben jetzt auch, also erstens, wir haben schon eine Stunde 23 drauf und ich muss auch wirklich weiter. Sonst komme ich hier noch in Predulie heute. Und ja.
Machen wir. Simon.
Sommer in Fest.
Jo. Simon, wir sehen uns am Wochenende in Ratzeburg, oder?
Wir sehen uns am Wochenende in Ratzeburg bei Bocky's Beast. Ich fahre am Donnerstag hin. Sonntag gibt es die erste Austragung von Bocky's Beast in Ratzeburg. Wenn ihr aus der Gegend seid, kommt rum, auch wenn ihr nicht raced oder niemanden kennt, der raced. Ich glaube, es wird eine coole Sache.
Ja.
Viele gute Leute.
Genau, ich glaube, mein erster Einsatz, glaub ich, so Samstag 9 Uhr, laufen mit Sebi. Und alle, die mitlaufen wollen.
Ja, geil. Also, wir sehen uns alle in Ratzeburg am Wochenende. Liebe Grüße hier aus Regensburg. Mika grüßt aus Girona und
Nils aus... Bist du in Girona?
In Banyoles.
Banyoles, ah, okay. Banyoles, Girona, Hauptsache Italien.
Genau. Aber mit Fritzig. Also werden gute Tage hier.
Alles klar, cool.
Ja, Fritzig hat schon angekündigt, er täuscht eine Verletzung vor, weil sonst fühlt er sich schlecht, wenn er mit euch schwimmen muss.
Ja, stimmt. Jo, macht's gut.
Frag Fritzig mal morgen früh, wie es seiner Schulterverletzung geht.
Ja.
Okay. Ich glaube, der zieht sein Neo nicht mehr auch aus, auch bei 35 Grad im Pool. Hat er alles dabei, Flossen, hier so Teller für die Hände.
So, Jungs, also,
okay,
ich bin raus. Tschüssi, ciao.